Guten Morgen, jetzt scheinen alle wach zu sein. Es ist in der Einleitung schon angeklungen. Heute haben wir den Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das Thema heute lehnt sich an dieses Kalenderdatum an. Ich habe die Predigt mit Auferstehung überschrieben. Und der Bibeltext, der Predigt zugrunde liegt, steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Man sagt ja, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und trotzdem blenden wir den Tod meistens aus. Meistens wird der Tod ignoriert oder verdrängt. Er ist bei uns normalerweise kein Thema. Außer wenn dann im Familienkreis, Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis jemand stirbt, dann tritt dieses Thema wieder mehr in den Vordergrund. Oder eben an einem Tag wie heute, da rückt der Tod auch wieder mehr in den Fokus. Wobei mich persönlich die Bezeichnung Ewigkeitssonntag mehr anspricht, weil damit eben der Blick nicht in erster Linie auf den Tod gerichtet wird, sondern mehr auf das, was danach kommt. Auf die Ewigkeit. Und die hat ja jeder von uns vor sich. Egal, wo er sie zubringt. Aber viele unserer Zeitgenossen leben ebenso, als ob es den Tod nicht gäbe, obwohl andererseits auch gesagt wird, nichts ist so sicher wie der Tod. Menschen, die schwer krank sind, die schwer leiden, die sehnen sich den Tod vielleicht herbei. Andere dagegen, die fit sind, die gesund sind, für die ist der Tod normalerweise in weiter Ferne. Und er kann dann trotzdem ganz überraschend kommen. Manchmal reißt er Menschen völlig unverhofft aus dem Leben, vor allem wenn die Verstorbenen noch jung waren und eben gesund und körperlich fit. Wenn es keine Krankheit gab, die vielleicht einen Hinweis auf den bevorstehenden Tod geben könnte, dann ist solch ein Tod sehr überraschend und sehr einschneidend, eben für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen. Und wenn man gar nicht mit dem Ableben einer Person gerechnet hat, dann ist eigentlich das Adjektiv überraschend noch viel zu schwach. Und ähnlich muss es den Christen damals in Thessaloniki gegangen sein, als aus ihren Reihen die ersten der Gläubigen gestorben sind. Die Gläubigen damals waren dann nicht nur überrascht, sondern sie sind vielmehr in eine tiefe Not geraten, weil Glaubensgeschwister gestorben sind. In ihrer Vorstellung oder in ihrem Glauben war das so nicht vorgesehen, denn sie hatten darauf gewartet, dass Jesus bald wiederkommt, dass Jesus wiederkommt, solange sie da sind, solange sie leben. Und auf dieses Ereignis, auf die Wiederkunft von Jesus, da haben sie drauf zugelebt. Der Wiederkunft haben sie entgegengefiebert und damit gerechnet, dass sie alle als ganze Gemeinde dann bei der Entrückung dabei sind. Und dann ist Jesus noch nicht gekommen und es sterben die ersten Gläubigen aus der Gemeinde. Da sind Fragen aufgetaucht, die bisher gar keine Rolle gespielt haben. Was passiert jetzt mit den Verstorbenen? Sind sie dann nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet? Und solche Fragen haben in der Gemeinde in Thessaloniki Unsicherheit verursacht. Und Paulus hat durch Timotheus davon erfahren. Paulus hatte Timotheus mit einem Auftrag nach Thessaloniki geschickt und Timotheus hat ihm, Paulus, dann berichtet, wie es in der Gemeinde geht und eben auch mit welchen schwerwiegenden Fragen die Gemeinde sich herumschlägt. Und Paulus hat dann mit dem Brief, den wir als ersten Thessalonicher Brief kennen, der Gemeinde Hilfestellung gegeben, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Und ich möchte aus dem 4. Kapitel im 1. Thessalonicher Brief die Verse 13 bis 18 lesen. Da schreibt Paulus: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir lebend und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus will ermutigen. Paulus will die Gemeinde nicht ihrer Unsicherheit und ihren Fragen überlassen. Ihm ist wichtig, dass die Gemeinde klare Erkenntnis hat. Die Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, sie sollen in wesentlichen, entscheidenden Fragen zu einem klaren Urteil fähig sein. Sie sollen Unterscheidungsvermögen besitzen. Sie sollen geistlich fest und sicher gegründet sein. In anderen geistlichen Fragen ist es wichtig, damit man nicht auf Irrlehrer hereinfällt. Und bei diesem speziellen Problem der Thessalonicher ist es wichtig, um Traurigkeit und um Ängstlichkeit und Unsicherheit zu überwinden. Die Absicht von Paulus, und das hat er ja auch hier geschrieben in diesem Abschnitt, ist, dass die Thessalonicher eben nicht traurig sind über den Tod von Leuten aus der Gemeinde. Sie sollen nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Damit meint Paulus nicht, dass man nicht über den Verlust eines geliebten Menschen trauern darf. Das wäre ja nicht normal. Trauerarbeit, das Verarbeiten des Verlusts, das ist wichtig, damit man nicht seelisch aus dem Gleichgewicht kommt. Es ist ja für uns ganz normal, dass wenn man zu einem Mitmenschen, zu einem Angehörigen, zu einem Verwandten ein gutes Verhältnis hatte, dass einen dann der Verlust nicht kalt lassen kann, dass einen das trifft im Inneren und dass man darunter leidet und darüber trauert. Den Verlust nur zu verdrängen, das ist keine Lösung. Es braucht Zeit und es braucht Arbeit, um mit seinen Gedanken und Gefühlen richtig umgehen zu lernen und um sich mit der Zeit auch neu auszurichten. Und die Geschwister in der Gemeinde können dann mit der richtigen Sensibilität Hilfe und Ermutigung sein. Paulus will mit seinem Brief, will mit seinen Aussagen Trost erzeugen, Trost herbeirufen. Und Paulus sieht einen Unterschied zwischen Menschen in der Gemeinde, die durch Jesus Christus neues Leben und neue Perspektive bekommen haben, und den übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Paulus sieht bei den Gläubigen Hoffnung. Und wenn er von Hoffnung spricht, wenn die Bibel hier und an anderen Stellen von Hoffnung spricht, dann ist damit keine vage oder unsichere Hoffnung gemeint. Es ist nicht gemeint, dass etwas vielleicht passiert. In unserem Sprachgebrauch ist ja bei dem Wort Hoffnung zum Teil schon ein gewisser Unsicherheitsfaktor dabei. Hoffnung, naja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Anders dagegen die biblische Hoffnung. Die biblische Hoffnung beinhaltet Gewissheit, denn ihre Grundlage ist die Zusage Gottes. Und auf die können wir uns verlassen, auch wenn wir manchmal lange warten müssen, bis Gott für die Erfüllung seiner Zusagen sorgt. Aber das kommt daher, dass der Zeitplan Gottes ein anderer ist als unser Zeitplan. Aber mit dem, was Gott angekündigt hat, kommt er zum Ziel, egal wie lange es dauert und egal, ob das unserer Zeitvorstellung entspricht. Paulus will, dass die Gemeinde in Thessaloniki Hoffnung hat. Und der Grund ihrer Hoffnung, der hängt unmittelbar mit dem Leben und Sterben und Auferstehen von Jesus Christus zusammen. Und das ist auch die Grundlage unseres Glaubens. Paulus hat das an die Gläubigen in Korinth geschrieben, im 1. Korintherbrief 15. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und etwas später in dem gleichen Kapitel hat Paulus klargemacht, dass mit der Auferstehung von Jesus unser ganzer Glaube und auch unsere Auferstehung steht und fällt. Dort schreibt er dann, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Hier bringt Paulus etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck, nämlich, dass Christus der Erste der Auferstehung ist, quasi der Prototyp. An seiner Auferstehung hängt unsere Auferstehung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass unser Leben und unser Sterben durch Jesus und in Jesus geschehen muss, wenn auch wir bei der Auferstehung dabei sein wollen. Aber wenn wir im Leben mit Jesus verbunden sind, wenn wir jetzt im Leben zu ihm gehören, dann wird diese Beziehung und diese Verbindung durch den Tod nicht abgeschnitten und nicht beendet. Diese Beziehung, diese Verbindung, die hält dann durch und trägt hindurch, gerade wenn wir das physische Leben hier beenden. Interessanterweise verwendet Paulus hier unterschiedliche Wörter, unterschiedliche Verben. Er spricht davon, dass Jesus gestorben ist, und er spricht bei den Gläubigen davon, dass sie entschlafen sind. Und in diesem Entschlafen steckt für mich ein bisschen mit drin die Andeutung, dass es danach weitergeht. In Römer 14,7 drückt das Paulus so aus: Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und Jesus wird die Toten an dem Tag wieder lebendig machen oder von ihrem Entschlafensein aufwecken, an dem Tag, den Gott dazu bestimmt hat und den wir jetzt halt noch nicht wissen. Die Gläubigen damals in der Gemeinde in Thessaloniki, die haben, wie die anderen Gläubigen der damaligen Zeit auch, fest mit der Wiederkunft von Jesus zu ihren Lebzeiten gerechnet. Aus unserer heutigen Sicht wissen wir, dass seither viele Jahre vergangen sind. Und damit hat auch die große Erwartungshaltung, die es damals gab, seither hat diese Erwartungshaltung stark abgenommen, was die Wiederkunft von Jesus angeht. Und die Erwartungshaltung heute, meine ich, ist deutlich schwächer ausgeprägt, als es damals in der Gemeinde in Thessaloniki war. Und da stellt sich ja für uns schon die Frage, rechnen wir wirklich mit der Wiederkunft von Jesus? Ist das bei dir und bei mir im praktischen Leben, im praktischen Alltag immer wieder Gegenstand unseres Nachdenkens, Gegenstand unserer Überlegungen? Ist uns dieser Gedanke nahe oder ist er uns eher sehr weit weg? Oder die andere Frage, könnte Jesus heute wiederkommen? Oder wäre das für dich ein erschreckender Gedanke? Wenn es ein heilsames Erschrecken ist, weil es die richtigen Konsequenzen bei uns verursacht, dann ist es gut. Wir heute, am 22. November 2020, wissen nicht, ob wir die Wiederkunft von Jesus persönlich erleben werden oder ob wir, wie viele vor uns, sterben werden und dann die Auferstehung erfahren werden. Nur, genauso überraschend wie die Wiederkunft von Jesus erfolgen kann, kann eben auch unser Ableben passieren. Und dann ist keine Zeit mehr, noch im Leben etwas zu ändern. Dann ist keine Gelegenheit mehr, in unserer Beziehung zu Gott noch etwas zu ändern. Oder eben auch in der Nichtbeziehung zu Gott. Allerdings wäre das das Entscheidende, was unsere Zukunft nach unserem Leben hier auf der Erde angeht. Denn die Weichen, wo es hingeht, die Weichen, wie wir die Ewigkeit erleben, die stellen wir jetzt. Unser Glaube an Jesus Christus, unsere Wiedergeburt, unser Leben mit ihm sind Voraussetzung, um dann in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Die Aussagen von Jesus dazu, die sind eindeutig. In Johannes 14,6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aussage von Jesus Christus. Manche Menschen tun das als intolerant ab. Warum soll man als Mensch nur in Jesus Heil finden? Warum soll es nur diesen einen Weg geben? Ist Gott da nicht engstirnig? Aber solche Gedanken sind der falsche Ansatz. Fakt ist eben, dass der Mensch die Beziehung zu Gott kaputt gemacht hat und dass Gott eine Lösung für das Dilemma und für das Verlorensein des Menschen gemacht hat. Und Gott hat nicht nur den Rettungsweg für uns gemacht, sondern er lässt uns diesen Weg auch erfahren, er lässt ihn uns wissen. Er hat ihn uns durch sein Wort, durch die Bibel bekannt gemacht. Wenn du in einem brennenden Gebäude wärst und wenn es aus diesem brennenden Gebäude nur einen Rettungsweg heraus gäbe, dann wäre dir dieser eine Weg mit Sicherheit recht. Da würdest du dich nicht beschweren, dass es nicht noch einen zweiten oder dritten Weg aus dem brennenden Gebäude heraus gibt. Und du wärst auch demjenigen dankbar, der dich auf diesen einen Rettungsweg aufmerksam macht. Im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus können wir zuversichtlich und voller Freude auf die Wiederkunft warten oder eben auch zuversichtlich unserem Tod entgegengehen. In Johannes 5, Vers 28 und 29 sagt Jesus, dass einmal der Moment kommen wird, wo alle Verstorbenen von Gott herausgerufen werden, die einen zur Auferstehung zum ewigen Leben und die anderen zum Gericht. Zu welcher Gruppe wir gehören, das entscheidet sich jetzt zu unseren Lebzeiten. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unser Leben zu ändern. Jetzt können wir unser Leben auf Jesus bauen, anstatt auf uns selber. Unsere eigenen Wege ohne Gott führen ins Verderben. Aber wer sich zu Jesus hält, für den gilt, was Jesus in Johannes 11 sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jetzt entscheiden wir, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Nach dem Tod oder nach der Wiederkunft von Jesus können wir die Richtung nicht mehr ändern. Deshalb betont ja die Bibel auch so sehr das Heute, das Jetzt. Jetzt ist noch die Gelegenheit, das Leben auf die richtige Basis zu stellen und es Jesus anzuvertrauen. Wenn du den Schritt zu Jesus hin noch nicht getan hast, dann schieb's nicht auf die lange Bank. Paulus schreibt den Gläubigen in Thessaloniki auch, was sich bei der Wiederkunft von Jesus ereignen wird. In Vers 15 haben wir gelesen, denn da sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Paulus kann den Thessalonichern diese Aussage als ein Wort des Herrn weitergeben. Damit drückt er aus, dass diese Aussage nicht seinen eigenen Vorstellungen oder seinen eigenen Wünschen entspricht. Es ist nicht seine Fantasie, damit man leichter mit der Angst vor dem Tod fertig wird, sondern das hat Paulus von Gott gezeigt bekommen und deshalb kann er es als ganz sicher und fest weitergeben. Paulus benutzt hier für die Ankunft des Herrn, für die Wiederkunft, ein Wort, das damals gebraucht wurde, eben im alltäglichen Sprachgebrauch, für den Staatsbesuch eines Königs oder Kaisers. Damit drückt er aus, dass dies ein ganz, ganz großer Moment sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt hier, dass diesen großen Moment die verstorbenen Gläubigen nicht verpassen werden. Er sagt letztlich auch, dass die gläubigen Menschen, die an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, am Leben sind und die deshalb auch den physischen Tod, das leibliche Sterben selber nicht erleben werden, dass diese Gläubigen von der Entrückung nicht mehr mitbekommen werden als diejenigen, die bereits verstorben sind. Er sagt hier, diejenigen, die in Jesus Christus entschlafen sind, die werden vorher auferstehen. Und dann werden sie gemeinsam mit den lebenden Gläubigen hinweggenommen, von der Erde weggenommen oder entrückt. Das Wort, das Paulus hier für entrückt verwendet, das bedeutet eigentlich weggerissen oder weggerafft und drückt die große Macht Gottes aus, dass in Bruchteil einer Sekunde so viele Menschen auf einmal hinweggenommen werden. aber es drückt auch eben aus, wie schnell das geht. Gemeinsam werden die Lebenden und die Verstorbenen und nun auferweckten Gläubigen durch den Herrn Jesus hier von der Erde weggenommen und dem Herrn entgegengerückt. Und Paulus sagt dann eigentlich nur noch in einem Nebensatz, und sie werden dann immer beim Herrn sein. Paulus geht es in diesem Briefabschnitt um den Trost der Gemeinde. Und deshalb legt er den Schwerpunkt auch auf die Entrückung an sich und das, was da direkt davor passiert. Das, was danach kommt und was für uns ja eigentlich so wichtig ist, das ist alles in dem halben Satz enthalten. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Darauf geht Paulus hier nicht näher ein. Paulus geht auch nicht darauf ein, wo die Toten sind bis zur Entrückung. Wenn sie bereits bei Jesus wären, dann hätte das Wort des Herrn, das Paulus weitergibt, eigentlich anders ausfallen müssen. Vielleicht hätte er dann geschrieben, die Verstorbenen sind ja bereits bei Jesus und sie werden mit ihm gemeinsam die lebenden Gläubigen am Tag der Entrückung abholen. Aber das hat er nicht geschrieben. Er sagt hier als Wort Gottes, dass am Tag der Entrückung die in Christus Entschlafenen auferweckt werden und dass sie gemeinsam mit den lebenden Gläubigen dem Herrn entgegengehen. Und erst dann werden alle gemeinsam den Herrn Jesus sehen. Aber ist das jetzt ein neuer Grund, um wieder traurig zu sein? Reden wir manchmal nicht davon, dass wenn jemand stirbt, dass er dann bei Jesus ist? Und hat nicht sogar Paulus selbst an die Philipper geschrieben, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein? Widerspricht sich hier Paulus vielleicht? Das muss nicht so sein. Im Philipperbrief schreibt er ja, wie sehr ihn der Dienst als Apostel belastet und ihm zusetzt und dass der Tod für ihn eine Entlastung wäre. Es geht ihm dabei nicht darum, was jetzt genau nach dem Tod passiert. Paulus weiß, dass er nach dem Tod bei Jesus sein wird. Wann das genau ist, das ist für ihn in diesem Zusammenhang nicht wichtig. Das große Ziel, bei Jesus zu sein, das überwiegt alles, was vorher kommt. Den Thessalonichern dagegen, denen schreibt er, was mit den Verstorbenen geschehen wird und deshalb beschreibt er das auch genauer. Dann gibt es aber auch noch die Aussage von Jesus am Kreuz zum mitgekreuzigten Verbrecher. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich mit dem Verbrecher ins Paradies ging. Beide sind gestorben am Kreuz. Beide waren im Paradies. Ich denke, dass das Paradies der Platz im Totenreich ist, wo die gläubigen Verstorbenen sind. Nur Jesus ist nicht dort geblieben. Er ist ja nach 3 Tagen auferstanden. Der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher, der wird dagegen dann bei der Entrückung mit den anderen Gläubigen auferweckt werden. Paulus ist hier mit Details sehr zurückhaltend. Mich würde schon interessieren, was da dann genau kommt. Nur, was bringt das, hier alle Details zu wissen? Was hilft das? Paulus kommt es auf das Wesentliche an. Paulus lebt und lehrt hier vom Ziel her. Sowohl die Lebenden als auch die verstorbenen Gläubigen werden bei der Wiederkunft von Jesus dem Herrn entgegengerückt. Und dann werden wir für immer beim Herrn sein. Das ist die großartige Zukunft, die wir vor uns haben. Immer bei Gott zu sein, immer beim Herrn zu sein. Immer die ungetrübte, herrliche Gegenwart Gottes erleben und erfahren dürfen. Das ist das Wesentliche, das Eigentliche. Und von daher ist es für unsere Entrückung nicht entscheidend, dass wir alle Details bis ins Kleinste kennen und wissen. Entscheidend ist, ob wir zu unseren Lebzeiten unser Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut haben. Ich persönlich stelle mir vor, dass die Verstorbenen im Totenreich in einer Art zeitlosem Zustand sind. So ähnlich wie ich auch einen Schlaf zeitlich nicht einordnen kann. Ich kann es nur anhand der Uhr nachvollziehen, wie lange ich geschlafen habe. Bewusst erleben kann ich das nicht. Die Zeit des Schlafs, die ist für meine Erfahrung praktisch ausgeblendet. Vielleicht sind die Toten auch schon in einer zeitlosen Dimension, ähnlich wie ja Gott auch der Zeit nicht unterworfen ist. Aber das wirklich Entscheidende ist, dass wir bei der Entrückung dabei sind, denn die Entrückung wird kommen, das ist sicher. Paulus hat den Thessalonichern diese Aussagen, dieses Wort des Herrn geschrieben, weil er die Gemeinde trösten wollte und weil er Hoffnung und Zuversicht wecken wollte. Und diese Worte, die Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, die dürfen und sollen die Gläubigen in den verschiedenen Gemeinden zu aller Zeit auch trösten und ermutigen. Dieses Wort geht auch uns an. Paulus hat es als ein Wort des Herrn weitergegeben. Und deshalb hat es auch für uns Gültigkeit. Und es darf auch uns, die wir zu Jesus gehören, ermutigen. Wir dürfen uns auf die Wiederkunft von Jesus freuen, weil wir dann für immer bei ihm sein werden. Und das ist ein großer Trost, wenn jemand stirbt, der gläubig war. Denn wir werden gemeinsam dem Herrn entgegengehen. Egal, ob wir an dem Tag noch leben oder schon vorher gestorben sind. Aber dieses Wort ist auch ein Aufruf an alle, die ihr Leben noch nicht Jesus anvertraut haben. Es gibt eben nur die zwei Möglichkeiten, dabei zu sein oder nicht dabei zu sein. Zusatzoptionen gibt es nicht. Wer ohne Jesus leben will, kann das tun, aber dann wird er eben auch in Ewigkeit von Jesus getrennt sein. Heute, zu Lebzeiten, werden die Weichen dazu gestellt. Mich persönlich fordert dieser Briefabschnitt auch dazu heraus, dass ich mich mehr am Ewigen und weniger am Zeitlichen orientiere. Und als Zusammenfassung und Schluss möchte ich einen Satz lesen, der mir irgendwo mal begegnet ist. Der Glaube ist kein Vertröstetwerden auf das Jenseits, sondern ein getröstet werden aus dem Jenseits. Der Glaube ist kein vertröstet werden auf das Jenseits, sondern ein getröstet werden aus dem Jenseits. Amen. Wir stehen noch auf und beten. Vater im Himmel, wir danken dir im Namen unseres Herrn Jesus für dieses mutmachende Wort, für diesen Trost, dass im Ableben von Menschen die Perspektive Ewigkeit trotzdem da ist. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass uns dein Wort auch den Weg aufzeigt zu dir, sodass wir dann in Ewigkeit auch bei dir sein können. Danke, dass unser physischer Tod hier die Beziehung zu dir nicht beenden kann, sondern dass wir jetzt, hier und heute schon ewiges Leben haben dürfen in deinem Blut, Herr Jesus Christus, das du zur Versöhnung unserer Sünden vergossen hast. Danke, dass wir in dir Versöhnung mit Gott haben. Danke, dass wir in dir gerechtfertigt sind und dass wir in dir ewiges Leben haben. Herr, wir kennen unsere Zukunft nicht, die ferne Zukunft, dass wir in Ewigkeit einmal bei dir sein dürfen, die kennen wir von deinem Wort her. Aber was zwischen jetzt und heute und diesem Moment sein wird, das wissen wir nicht. Und so legen wir unser Leben, unsere Tage, unser Ergehen in deine Hand. Wir vertrauen dir, dass du uns den rechten Weg führst und dass du uns auch ans Ziel bringen wirst. Und dafür danke ich dir. Amen.